Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast Micro und Soft, ne, von AI or Die und der Daten-WG. Da kommt das Beste überall zusammen, natürlich wieder für euch. Und an meiner Seite Arthur König, guten Tag, grüß dich, ne?
Ja, moin Andreas.
Ja, moin. Also wir haben uns ja zur Aufgabe gemacht, über Microsoft hier immer mal wieder zu berichten. Das ist eher der High-Level-Podcast. Wir werden über Trends sprechen. Wir werden über aktuelle Dinge sprechen. Wir werden sehr stark aus der Fachabteilungssicht sprechen. Dafür bin ich dann eigentlich da, um dich mit Fragen zu löchern. Wir werden darüber sprechen, was bringt die neue Technologie mit sich. Und wir werden auch, sage ich mal, Microsoft im Ganzen betrachten. Jedoch, natürlich heute geht es mit deinem alten Spezialgebiet los. Wir reden heute über Power BI. Ja, Mensch. Ja,
das ist
wie bist du eigentlich zu Power BI gekommen, Arthur?
Das war ja bei Scopisio damals quasi mittelständischer Softwareanbieter. So Anspruch, auch so ein bisschen ERP für Dienstleister zu sein. Die haben auch ganz gut die Prozesse abgedeckt. Nur Reporting war einfach zu dynamisch, zu individuell, um es selbst zu machen. Und da haben wir uns mal umgeschaut, mit wem könnten wir so kooperieren oder was könnten wir nutzen. Und in dem Segment Mittelstand war Power BI einfach aufgrund des Preises komplett konkurrenzlos. Also da war jetzt auch gar nicht die Frage nach Tableau oder so. Wir haben kurz mal über Google Studio nachgedacht, aber das konnte die nicht so viele Datenquellen anbinden.
Und Google also bist ist du wie ja die Jungfrau immer zum Kinde quasi gekommen. Das war gar kein Plan, sondern es war so, das hat sich dann ergeben und hast du gesagt, das ist cool. Um welches Jahr reden wir da?
Da reden wir über 2017.
2017, okay.
Da war Power BI noch ganz anders tatsächlich. Ist nicht ganz die Geburt von Power BI, aber noch recht nah dran. Also da war es kein Excel-Add-in mehr. Das war eigenständig, das war aber noch jetzt nicht wirklich ein Enterprise-Tool.
Genau, also ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, ist das die Zeit, wo man von Power BI Desktop gesprochen hat, wo also man das lokal halt installieren konnte und dann so ab 2017 halt nutzen konnte als Einzeluser. So.
Genau, also es gab den Service, der, aber so viel gab es da noch nicht, also so viel konnte der noch nicht. Das war im Grunde nur eine Web-Oberfläche für das Desktop und Desktop war noch die Hauptanwendung, könnte man sagen.
Ja, genau. Also da habe ich noch die Erinnerung dran vorher in 2015. So, da war so Power Query, Power Pivot und da ging es dann schon los, dass du auch ein oder anderes halt visualisieren konntest. Da war es aber stark noch, sag ich mal, nicht der Gedanke von heute drin. Ich erinnere mich, ich war bei der TDWI in München und da war immer wieder das Gespräch, wann kommt Microsoft? Da reden wir schon vor 15 Jahren, als noch MicroStrategy, SAP Business Objects und Tableau gerade aufkamen. Die kamen dann gerade groß mit ihrer Stadiontour um die Ecke. Und da wurde Frontend so ein bisschen Self-Service sexy am Ende des Tages. Und da hieß es immer, wann kommt Microsoft? Und das war ein Running Gag, weil jedes Jahr haben wir uns wieder getroffen. Und Microsoft kam nicht. Und da waren immer die eine Fraktion, die sagen, die werden den ganzen Markt nehmen, wenn sie kommen. Und die eine Fraktion, die kriegen sowieso niemals auf die Reihe. Und das ist gar nicht in der Strategie von Microsoft verankert. So, jetzt wissen wir alle ein bisschen mehr. Ich würde sagen, die Power BI ist ja nach Tableau gekommen und hat eigentlich das Rennen als Zweiter gemacht. Also sind ja hart im Windschatten von Tableau gefahren und haben das Best-of sich eigentlich genommen und ist dann so in ihre eigene Welt, sag ich mal, integriert und gesagt, ey, so funktioniert das.
Ja, also zumindest was jetzt so den Marktzugang angeht, ja. Was die Funktion angeht, da ist teilweise auch so MicroStrategy auch bei vielem wohl Vorbild gewesen, auch was da so den Service angeht und die Anbindungen, also teilweise auch Menüs, die sehr ähnlich aussehen.
Ja, also MicroStrategy hat sich halt immer performance-seitig hervorgetan. Ich war damals bei Adidas als Consultant, da habe ich dem CFO ein Dashboard gebaut. Da war die Architektur SAP C/4HANA, gerade aktuell ganz neu, und obendrauf eine MicroStrategy. Also man merkt, es fehlten die Alternativen damals bei der SAP. Und da gab es auch kein Power BI, logischerweise, war auch gar nicht zur Diskussion. Und da hat man halt immer wieder die Daten persistiert, um sie dann in MicroStrategy sozusagen rauszuhauen, was natürlich auch heute noch gang und gäbe bei vielen Microsoft Power BI Projekten ist. Jetzt wollen wir darüber reden, wo entwickelt sich denn das alles so hin? Was würdest du sagen, gibt es Power BI, sagen wir mal, in 5 Jahren als Name noch?
Doch, ich würde sagen, in 5 Jahren ja, weil es hat halt einen Namen, es ist relativ etabliert und selbst wenn es vielleicht nur ein Workload in Fabric ist und dann so ein bisschen da mehr aufgeht und auch das Fabric jetzt als Name bleibt, das ist noch unsicherer, weil der ist weniger etabliert und Microsoft ändert gerne mal. Ja. Also da würde ich jetzt noch weniger damit rechnen, aber ich denke, irgendwie so eine Art von Power BI als Workload wird es noch geben.
Okay, weil ich sag mal so, wahrscheinlich wird es ja so werden, wir haben ja Microsoft Excel, haben wir ja auch immer behalten und es waren ja die Office-Produkte. Jetzt fehlt ja Microsoft so irgendwie gefühlt dieses Office-Dach, oder? Also weißt du, was ich meine? So nach dem Motto, man redet über Fabric, man redet über Power BI, man redet über die Azure, man redet über Power Apps und so weiter. Aber der Name des Dachverbandes, da sagt man ja immer, behilft man sich ja immer so, sagt das Microsoft-Ökosystem. Aber es hat keinen Namen.
Naja,
also
gut,
wie Office nicht, oder?
Ja, es ist ja wie so ein Bündel. Also im Grunde steht ja Fabric neben Office, weil ja. Es gibt ja Office, da sind eben einige Produkte drin. Dann gibt es Fabric, da sind Produkte drin. Dann gibt es Power Platform, da sind eben auch Produkte drin. Power BI hat da so eine komische Doppelbeziehung. Und dann gibt es noch Dynamics und diese ganze Welt.
Ach ja, das gibt's ja auch alles noch. Ja,
stimmt. Also da sind eigentlich 4 so, und so Azure quasi, so die ganz Hardcore Services, wo es kaum grafische Oberflächen für gibt, das wäre nochmal so ein separater Topf.
Also, genau, also es gibt aber nicht so dieses, na, man redet halt über dieses Ökosystem, aber es gibt diesen Namen halt am Ende des Tages nicht dafür. Ne? Also es ist dann Microsoft.
Jetzt heißt es halt Copilot, es heißt ja Office Copilot offiziell.
Ach ja, das
eigentlich
ist ja
sagt jetzt, man ja, Office ist ja eigentlich als Name tot. Wir nennen das halt so, ist eben die Frage, wird dann Copilot quasi so zum neuen Windows? Und dann ist es das Frontend für alles denkbar, gerade wo jetzt über Windows eigentlich recht wenig inzwischen. Irgendwie ist es da, ist halt so selbstverständlich, aber ist jetzt nicht mehr die Marke von früher.
Ah, stimmt, man geht nicht über Windows, ne? Also diese Web-Services machen das Betriebssystem gar nicht mehr so relevant und diese Cloud-Services, stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen, dass man gar keine Windows-Werbung mehr als solches
sieht. Ich glaube, es hieß mal auch Windows Azure ursprünglich, auch wenn es über 10 Jahre her ist.
Also kleiner Side-Fact, ist momentan ja die MBA-Saison und da ist Copilot der Hauptsponsor und nicht Windows, fällt mir gerade auf. Ja. Also da wird halt Microsoft Copilot ist das, die Marke, die dort gesagt hat. Spannend, aber bevor wir uns verlieren, also Power BI, das heißt jetzt erstmal haben wir gesagt, okay, es wird irgendwie dem Kosmos bleiben, es hat diese Doppelfunktion, dass wir es ja auch im Office haben, was, sag ich mal, ja ein geschickter Schachzug war, um bei den Kunden das überall zum Gesprächsthema zu machen. Früher gab es noch extrem viele Tool-Auswahlen, ich habe extrem viele begleitet. Das hieß, ich war immer der Moderator, ich war der Organisator, ich war, dass es nach Prinzipien abläuft und so weiter. Ich habe aber nicht hart beurteilt. Ich war eigentlich so diese, sag ich mal, derjenige, der es alles in der Hand hatte, aber eben nicht derjenige, der die Entscheidung getroffen hat. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Seitdem eigentlich, sag ich mal, Power BI so krass nach vorne gekommen bin, wurde ich zumindest ganz, ganz wenig für diese Aufgabe gebucht, weil am Ende des Tages eigentlich nur noch 2 Fragen immer gestellt wurden. Microsoft oder SAP? Also irgendwie, ich weiß nicht, ob wir unsere Kunden sich zufällig so entwickelt haben und unsere Struktur, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich halt bald immer gehört, ja, wir haben Klick gemacht und jetzt lösen wir es ab durch Power BI. Wir haben Tableau gemacht und wir lösen es jetzt ab durch Power BI. Ich habe halt aber nicht gehört, jetzt lassen wir sie alle zur Tool-Auswahl nochmal antreten, sondern es war immer so ein Abgelöse durch Power BI. Das heißt, das hat es ja auch ganz schön stark gemacht. Wo siehst du denn jetzt momentan Power BI? Also bist du glücklich mit dem Tool oder sagst du, boah, da ist echt noch Luft nach oben?
Ja, also Luft nach oben gibt es immer, da sind aber eher so Einzelfunktionen. Also ich bin ich da glücklich mit. Also es gibt jetzt nichts, wo ich sage, boah, dass die das noch nicht gefixt haben und so. Da gibt es ja auch so Leute, die das sagen. Mhm. Und dass ich zum Beispiel ja auch immer noch also die Installation jeden Monat manuell mache, weil irgendwie Gewohnheit müsste man ja auch nicht, könnte man auch zentralisieren. Und für mich wäre natürlich, also was Power BI ja sehr stark macht, ist eben das Ganze ohne das Ganze drumherum installieren zu müssen, viel nutzen, viel können. Das ist jetzt quasi mit Fabric nochmal mehr geworden, also zwar eine komplexere Plattform, ich kann aber mehr einbauen, das geht da so ein bisschen dran auf. Und ich würde mir vielleicht noch mehr so ein bisschen Eigenständigkeit, so Unabhängigkeit von so einem Active Directory oder Azure wünschen als Entwickler, aber ich weiß auch, das wird nie kommen, weil Microsoft will ja auch dieses ganzheitliche Ökosystem auch sicher halten und deswegen so nicht jeder Basteldrang wird da bedient. Ansonsten merke ich jetzt nicht, dass die Updates jetzt irgendwie schlechter geworden sind. Sehe ich sogar eher im Gegenteil. Also es professionalisiert sich.
Du machst ja immer diese Updates so. Mhm. Und jetzt hast du gesagt, die werden nicht schlechter. Also gerne geht mal auf den Daten-WG-Kanal, da wird ihr zukünftig auch die Updates von Arthur immer ganz aktuell haben. Das machst du ja ab und zu auch mitten in der Nacht. Das finde ich immer noch immer total krass. Ihr findet die hier auch noch auf dem AI-Kanal. Aber Arthur, du sagst, es ist jetzt nicht schlechter geworden. Was würdest du denn sagen, waren denn so die letzten krassen Updates? Also, ich mache jetzt mal ein Beispiel auf. Das iPhone, das von 2007, meine ich, oder 6, bis heute, da könnte man auch nur sagen, da waren große Updates. Dann. Wo würdest du denn sagen, wo bei Power BI mal wirklich krasse Updates für einen Endnutzer in der Fachabteilung spürbar gefahren wurden, wo du sagst, oh, das war schon Meilensteine?
Ja, okay, du hast jetzt das auch noch auf Fachabteilung eingegrenzt. Also genau. Da kann ich dann jetzt nicht zum Beispiel die Codeansicht nehmen, so wie ich jetzt letztes Jahr ich ganz spannend fand.
Darfst weil natürlich,
ich
aber
effizienter bin. Also letztes Jahr stand so ein bisschen auch unter dem Stern so diese Professionalisierung der Entwicklung. Da ist halt viel passiert. Ich habe jetzt nicht nur das Tool als monolithischen Block, sondern kann das auch als Code bearbeiten. Also das bringt jetzt eben sehr viel auch in diesem Richtung Pro-Level für die End-User. Also es gibt so ein paar Selbstverständlichkeiten, wie zum Beispiel statistisch gesehen, das meistgenutzte Visual ist immer noch die Kachel. Also unser Konzept. Das, und die Kachel war halt wirklich sehr, sehr bescheiden bis vor kurzem. Also da kam jetzt auch letztes Jahr die neue Kachel, die einfach so Selbstverständlichkeiten wie ich muss nicht mehr für die Abweichung dann noch so eine kleine Karte separat hinbauen und so.
Ja, das war alles
da haben wir ja auch die Templates aktualisiert. Also da sind ja eher die Updates für End-User, die, wo ich denke, warum gab es das nicht schon immer? Aber genau die sind ja wichtig. Also die Karte war echt schlecht und jetzt ist die gut. Also das finde ich für mich ziemlich cool.
Also damit man es kurz, der nicht drin ist, ne? Das Cards, ne? Genau, also nicht Karte im Sinne von Landkarte oder so, sondern Cards im Sinne von Kacheln, die heißen im Power BI Cards, richtig?
Ja, genau. Richtig, ja. Das ist immer in der Übersetzung, aber gut, es wäre sogar Englisch so. Aber ja, ich meine nicht die Landkarte, ich meine die Kachel und es gibt ja wohl Microsoft-seitig auch Auswertungen. Es ist tatsächlich das meistgenutzte Visual, um einfach nur groß Zahlen darzustellen. Und jetzt haben wir wirklich die Chance, Abweichungen direkt, selbes Objekt und sogar über mehrere Kategorien und so alles in ein Visual zu packen. Also viele Workarounds sind dadurch gestorben und das finde ich also vom Impact her ist das sicherlich ziemlich cool gewesen.
Okay, die Kacheln. Was hast du sonst noch was? Also ich hätte noch, was mir noch immer fehlt im Power BI, ist die Auswahl der Diagramme im Standard. Also dass du halt immer über den Marketplace gehen musst, um Special-Diagramme zu kriegen.
Ja.
Also nehmen wir mal an, ein Netzwerk-Diagramm. Also was ich immer vermisst habe, was immer so Business Promise war, ich schmeiß Daten rein, leg einfach ein Diagramm drauf, ein komplexes, und jetzt macht es mir das automatisch und zeigt mir innerhalb des Datentopfes, den ich da runtergesetzt habe, jetzt reden wir auch wie 1990 Datentopf, ne, weil du es vorhin gesagt hast. Also jetzt habe ich meine Daten, möchte die jetzt haben, auswerten etc. und zeigt mir mal was. Also dieses typische, schmeiß deine Daten rein, Power BI zeigt mir mal was. Boah, das ist nie so erfüllt worden, Arthur. Also es ist nie so dieses Analytische, es ist immer ein starkes Präsentationstool geblieben.
Ja, also selbst, es gibt ja auch diese Funktion, die übrigens auch ohne Copilot sogar funktioniert, mit diesem auch, stell mir automatisch einen Bericht. Aber da hat Microsoft eher von uns gelernt, also sehr viele Balken, sehr viele Säulen, finde ich auch gut.
Ja.
Und für mich ist das ja auch, also warum vermisse ich diese exotischen Visuals selten? Weil eigentlich über 90% der Anforderungen mit Balken, Säulen, Kacheln und vielleicht mal ein Liniendiagramm erfüllt sind, vielleicht mal ein Scatterplot, Matrix.
Ja, das hängt, glaube ich, ja mit der Provision zusammen. Also, weißt du, ich hatte ja schon zig Fälle, wo das komplett sinnvoll gewesen ist, als ich damals stark Visualisierung beraten habe. Also, das heißt, da musste ich mir behelfen mit zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, unser Portfolio-Dashboard, das ja aus mehreren Scatterplots, massiver Interaktivität, großen Zahlen, Cards besteht, Kacheln, die dir dann was geben, je nachdem, was du ausgewählt hast und so weiter. Da muss ich sagen, diese tiefe Analyse, ne, die wird ja nur von Profis genutzt, die dann wiederum Profis einladen, um professionelle Dinge in Power BI zu machen. Und da sind wir halt oft an die Grenzen gestoßen, wo Tableau wesentlich stärker war. Das hieß ja, das gab ja eine Zeit, deswegen, du sagst ja völlig zu Recht, von aus der Ecke, wo du kommst, brauche ich das eigentlich alles gar nicht. Mhm. Aber ich war ja auch bei Bertelsmann in der Data Scientist-Ausbildung. Da haben wir natürlich versucht, sehr komplexe Grafiken. Also in dem neuen Buch, das Kai und ich geschrieben haben, wo du ja auch einen großen Gastbeitrag drin hast, das wird ja zur TDWI veröffentlicht, nämlich einmal online. Wer Bock hat, schreibt uns schon mal eine Nachricht, dann würden wir das, oder gib uns die Seite, trägt sie für ein Newsletter ein, dann können wir euch da schon mal vormerken, dass ihr eins kriegt digital, wird auch nicht so viel kosten. Und das andere gedruckt wird es dann, Arthur, da ist Microsoft noch hinterher, fällt mir gerade auf, da lädt nämlich die SAP ein zur großen Buchparty. In Hamburg und da machen wir die Buchparty. Aber egal, ich komme vom Thema ab. Da habe ich halt nochmal beschrieben, auch um die letzten 10 Jahre aufzuarbeiten, wenn es um starke visuelle Analyse geht. Und da habe ich folgenden Satz getrieben. 90-95% aller Sachen wurden über Guided Dashboards, genau was du beschrieben hast, einfache Diagramme sowieso abgebildet aus meiner Historie der letzten 10 Jahre. Aber die letzten 5%. Und jetzt kann man sagen, okay, Power BI hat diese 5% nicht abgedeckt, verstehen wir betriebswirtschaftlich. Trotzdem ist es ein bisschen schade.
Ja, naja, schon. Also ich habe jetzt auch neulich zum Beispiel was mit Realtime-Analyse von Streams gemacht. Da kann ich halt diese Standards auch gar nicht so 1:1 nutzen, weil die ja teilweise eben sehr analytisch, sehr exposed sind, was wir in Dashboards haben. Und jetzt mal irgendwie so, ja, wie sehe das jetzt live aus? Es war halt anders. Also das war auch schön, mal nachzudenken. Wie könnte ich auch mal was Neues machen, einen neuen Standard etablieren? Aber ja, zum Beispiel so ein Sankey fehlt einfach im Standard. Ist einfach auch das, was es da gibt als Custom, ist auch nicht so toll. Ja, Luft nach oben in Sachen Visualisierung ist da. Ich brauche es zu selten. Deswegen meist, wenn es bei Power BI irgendwie Pain Points gibt, ist es ja eher, wie so oft in Datenprojekten, einfach, wie kriege ich die Daten rein? Oder irgendwelche Performance-Themen. Es ist bei mir tatsächlich seltener produktiv, die Visualisierung, aber die Schwachstellen, die gibt es und da behelfen sich Leute mit Excel vielleicht. Will das Microsoft ja auch weiterhin?
Ich weiß es gar nicht. Es gibt halt ja so Hersteller, jetzt bleiben wir mal so, sag ich mal, im Haushalt, ne? Mhm. Und die sagen ja auch, ich biete das für den normalen Haushalt an. Jetzt sag ich mal, der Bauarbeiter hat halt eine andere Bohrmaschine als ich. So. Und vielleicht muss man dieses Profitub sehen. Ich finde, dass das Power BI ist ein Tool, das gut, wenn jetzt sind wir wieder in der Office-Welt passt. Jeder kann es bedienen, jeder kann es machen. Es ist relativ eingehend, es ist sehr gut zugänglich. Man kann schnell Erfolge, das weißt du nicht zuletzt durch diese ganzen technischen Schulungen, die gemacht hast. Ich durch die ganzen Schulungen, die ich visuell damals gemacht habe. Man darf nicht vergessen, dass ich als Nicht-Nerd mich in Power BI reingearbeitet habe und Visualisierungsschulung live in Power BI gegeben habe. So zugänglich war das Tool. Das wäre bei MicroStrategy Business Objects damals undenkbar gewesen. Selbst Tableau, obwohl, da war ich auch einigermaßen gut drin. Selbst da, also Power BI hat es mir einfach gemacht. Balken einfärben, machen, tun war halt einfach. Ne? In Wert schalten eines Diagramms war halt einfach. Du musstest nur wissen ungefähr, wo der Knopf ist oder konntest mit den Teilnehmern zusammen suchen. Und das war kein Problem. Das war zugänglich, das Tool. Ja. Und deswegen denke ich noch immer, es ist eher auch für die breite Masse gemacht. Es ist eben kein Expertentool. Wenn wir darüber reden, was ist Microsoft Power BI, ist es für mich nicht ein hochgradiges Expertentool. Es ist für die Masse, jeder kann damit was machen, der eine mehr, der andere weniger, aber trotzdem ist es ein Massentool.
Ja, das ist ja auch, was Microsoft sagt. Also alle, die quasi meine ganze Bubble, die internationalen Daten-Nerds und so, die beschweren sich ja regelmäßig, dass manche Sachen so langsam gehen und warum geht das nicht noch mit Code und das. Microsoft sagt ja auch ganz klar, also wir entwickeln zuerst für die Endanwender und wir werden da jetzt nicht irgendwie noch die x-te individuellen DAX-Themen kommen, weil selbst die DAX-Basics zum Beispiel von der Sprache sind viel zu kompliziert. Da ist jetzt aus meiner Sicht letztes Jahr, da gab es ja quasi wie so ein Update, noch ja sprechendere Formeln, so ein bisschen mehr Kapseln auf visueller Ebene wie in Excel. Da gibt es jetzt teilweise schon wie so eine Excel-Welt. Der große Wurf war es jetzt noch nicht. Also es verbreitet sich noch nicht diese visuellen Berechnungen, die die jetzt nennen. Das ist mehr so wie, ja, so ein bisschen wie Tableau-Berechnungen in Power BI Visuals. Vielleicht, aber die werden weiter dran entwickeln. Also mal gucken, ob das da noch so ein Layer kommt für Business-User nutzbare Funktionen.
Um in die Zukunft zu gucken, gucken wir jetzt einfach nochmal in die Vergangenheit. Als ich gerade es beschrieben habe und die Schulung gegeben habe, kam gerade Cortana auf. So, wer sich nicht erinnert, das war auch, sind wir wieder bei Windows, Arthur? Das war auch in Windows drin. Mhm. Mit heutigen Maßstäben müsste ich eigentlich sagen, was für ein Vorreiter Microsoft dort war. Wenn ich an Alexa denke, wenn ich an Siri denke und so weiter, wo sie jetzt alle reingehen und es professionalisieren. Wenn ich mir die Meta-Glasses angucke, also die Glasses, ich habe es falsch ausgesprochen, die Brillen angucke, die ja sehr stark auf Meta-AI setzen und so, war das ja eigentlich vor 5 Jahren schon ein Riesenvorreiter. So. Das hat sich überhaupt nicht durchgesetzt. Es war ja folgendermaßen, wer es nicht kennt, ich konnte Power BI in einem Dashboard eine Frage stellen, was wir jetzt alle in ChatGPT jeden Tag machen, eine Frage stellen und habe aus dem Datenset eine Antwort gekriegt. Das Problem war damals nur, ich musste die Frage erstens so stellen, dass sie mir die richtige Antwort liefert. Das heißt, ich musste die Antwort wissen. Was heute bei ChatGPT und so ja nicht mehr der Fall ist. Aber ihr müsst euch folgendermaßen vorstellen. Idee war, du fragst das Dashboard und dann kriegst du halt Korrelationen zurückgeliefert. Was du aber nur zurückgeliefert hast, wenn du jetzt einen Umsatz-Dashboard weltweit hattest, musstest du sagen, genau, Revenue China. Dann hast du genau Revenue China gekriegt. So, was würdest du denn sagen, wo steht Microsoft Power BI denn in dieser Geschichte gerade? Also wo würdest du sagen, wo entwickelt sich das für dich hin und wie siehst du zukünftig Nutzer von Dashboards oder von Ersteller von Dashboards mit Cortana? Es wird nicht mehr so heißen, es wird Copilot heißen. Wie siehst du die? Was glaubst du? Was denkst du, wo geht die Reise hin?
Ja, also jede Technologie hat ja auch ihre Zeit. Also es gab ja auch vor dem iPhone gab es ja Palm, als das war halt einfach auch ein Touchscreen, war aber nicht so toll. Dann kam irgendwann der Nintendo DS, wo das halt so spielerisch, aber sehr gut nutzbar war. Ja. Und dann kam halt Apple erst mit dem iPhone und seitdem, okay, Touchscreen nicht mehr wegzudenken. Also damals dieser ganze Q&A in Power BI und dann auch Cortana, das kam einfach zu früh, da gab es auch noch nicht den Bedarf dafür, war aber auch nicht gut genug, muss man auch sagen. War jetzt nicht so kompromisslos am Endanwender entwickelt, sondern eher von der Technologie, naja, wir machen da mal was. Mhm. Und ja, aber das kann man jetzt nicht erwarten, dass der jetzt mitdenkt. Das musst du schon genau formulieren und so.
Genau.
Und dann mache ich selbst. Also Copilot ist ja dann ab Mai 25 ist ja quasi der große Moment, wo auch die kleinen Fabric-Instanzen den bekommen. Das ist dann nochmal so mehr in der Breite nutzbar. Ansonsten, ja, also ich habe auch für einfache Datenanalysen, wo ich jetzt kein Power BI mehr nutze, sondern ChatGPT, das gibt es, wenn ich einfach nur so eine Tabelle mal mir zusammenfassen lasse. Und natürlich ist dann quasi, wenn beides zusammenkommt, Copilot und Power BI, dann ist das einfach ein Interface, was aus meiner Sicht noch zusätzlich dazukommt. Also ich denke auch, Dashboards sollte man ja nicht als Selbstzweck sehen, dass alles nur über Dashboards zu lösen ist, sondern ich kann mir schon vorstellen, dass das einfach der Chat, wo dann auch Grafiken drin sind, schon das Hauptwerkzeug ist. Und dann gibt es natürlich schon, ja.
Frage. Mhm. Bedeutet das, ich öffne als Enduser nachher Copilot oder ich öffne Power BI? Also, ich stelle eine Frage an Daten. Wird es so sein, dass ich sie in Copilot reingebe und dann wird Power BI geöffnet, um es mir zu visualisieren beispielsweise? Oder wird mein Haupttool wie heute auch sein, ich öffne Power BI Und dann hilft mir Copilot im Power BI.
Also ich würde mittelfristig sagen, es wird eher Copilot sein. Also das quasi wirklich Standard ist Copilot, dann frage ich was, dann ist da eine Grafik und dann ist da so ein Button in Power BI öffnen. Wenn ich das irgendwie persistieren, weiter bearbeiten, weitergeben möchte, dann habe ich von dort den Absprung. Aber ich würde schon, es macht einfach Sinn, über Daten dann im Dialog zu sprechen, weil ich dann Copilot auch schneller mal sagen kann, ja, aber denk doch mal oder zieh mal ein bisschen Allgemeinwissen dazu, wie entwickelt sich diese Saisonalität dieses Jahr, wie entwickelt sich der Markt und dann einfach so Allgemeinwissen noch reinladen, wenn ich Fragen habe oder vergleich das mal mit Durchschnittswerten oder schau mal, ich habe da ja auch noch Daten. Denke, vieles wird tatsächlich dieses Interface haben und vielleicht auch schneller, als wir denken. Ich habe ja gesagt, in 5 Jahren wird es Power BI weiterhin geben. Ja, es ist dann eben das Werkzeug, was wir daraus ziehen, um dann eben Wiederverwertbarkeit von Datenprodukten auch zu haben.
Das ja, wenn wir schon in dieser Glaskugel sind, ne? Ich glaube auch, dass Copilot der Single Point of Entry ist, wo du alle deine Anwendungen und er sucht für dich aus, welches Tool die Anwendung am besten jetzt für dich in irgendeiner Form als Endanwender nutzen kann. Wenn es dann heißt, du willst kollaborativ damit weiterarbeiten, dann öffnet er dir Power BI oder PowerPoint. Vielleicht geht das ja auch zusammen. Mhm. Können wir gleich nochmal drüber reden. Dass halt Power BI, ne, dann in der Lage ist, quasi dich weiter zu enablen, wo du dann auch wieder Copilot nutzt. Ich habe es neulich schon in einem anderen Podcast gesagt, wir sind im Zeitalter nicht des Entweder-Oder, wir sind in dem Zeitalter und. So, nämlich KI auf KI, Power BI auf Power BI, das hat aber auch wieder KI, das wiederum mit denen, so. Und wer das am besten orchestriert, wird der erfolgreichste Mitarbeiter oder Mitarbeiterin sein. Das heißt, ich kann auch jedem nur dazu aufrufen, du kannst, glaube ich, heutzutage nicht mehr Power BI machen, ohne dich mit Copilot zu beschäftigen. Gerne da mal bei Deliana reingucken, die ja immer wieder, sage ich mal, Tutorials dafür macht, hier auf dem Kanal bei AI or Die, wo ihr ja immer wieder findet, wie man Copilot richtig einsetzt. Geht da mal rein, lasst ein Like da, schaut euch das an. Wenn ihr Power BI macht, dann müsst ihr euch auch mit Copilot auseinandersetzen und der Wechselbeziehung zueinander. Da sind jetzt gerade die Lizenzmodelle und so alles ein bisschen nervig und so weiter. Aber du musst Copilot als Einstieg, dann wird das in der Microsoft-Ökosystem, da muss ich kein Hellseher sein, sehr reibungslos funktionieren, weil das war schon immer so. Wenn du zum Beispiel Forms, Word, PowerPoint, sorry, das ging immer super zusammen, da gibt's oder Outlook oder so, da muss mir jetzt keiner erzählen, das sind getrennte Dinge gewesen. Nee, die waren schon ziemlich seamless, wenn man jetzt überlegt, zu welcher Zeit das schon alles funktionierte. Ich habe ja jahrelang, war ich Windows-Nutzer, Microsoft-Nutzer und ich habe immer gesagt, wer Apple nutzt, arbeitet nicht. Hat sich mittlerweile, entweder arbeite ich nicht mehr oder sowieso, ich bin ja jetzt auf Apple und da merke ich halt auch, wie die ihr Ökosystem schützen, hardware-seitig. Und das merke ich genauso bei Microsoft. Und ich glaube, Copilot wird das alles umfassende Tool, weil es halt auch die verschiedensten Sachen aus dem Internet noch dazu zieht als Quellen und jederzeit die Up-to-Date-Dinge gibt. Da finde ich es ganz spannend, Art, will ich auch deine Meinung hören. Ich merke, dass zum Beispiel Notebook LM, ne, von Google und Gemini und so, die sind sehr stark, wenn du YouTube-Dinge auswertest. Beispielsweise, logischerweise, weil da geben sie es mehr frei, können es besser machen, etc. Da ist ChatGPT viel schlechter. Und da wird es mir interessant finden, die haben, also die Microsoft hat noch LinkedIn. Denkst du dir, dass du, wenn du zum Beispiel so viel postest über Power BI, machen tust etc., dass du ein Teil des Copilot Power BI Fabric Kosmos wirst als einzelner User und dir vorgeschlagen wirst in diesem Social, also dass das alles so eins wird, dass du auch nicht mehr auf LinkedIn gehst, sondern du bist in Copilot? Zum Abschluss dachte ich, ziehe ich das jetzt auch nochmal rein.
Spannender Gedanke. Quasi da jetzt nochmal die Interaktivität mit reinzuziehen. Ja, also unabhängig davon, dass ich auch schon Leute kenne, die dann sagen, ja, bei ChatGPT kommt mir mein eigener Beitrag wieder entgegen. Also das gibt's schon heute, aber was du ja meinst, ist auch die Interaktion quasi.
Ich werde eingeladen, sich mit dir zu vernetzen, ja, weil du hast so viele Anfragen im Power BI und Fabric gestellt, nach dem Motto, oh, da musst du den Arthur König als Thought Leader für Microsoft-Produkte, den musst du jetzt adden oder halt deine Crew oder die Daten-WG kommt drauf, das ist die Veranstaltung, da solltest du mal hingehen, weil es ja immer proaktiv Vorschläge machen wird. Ja. So, und wenn wir großes Power BI, wo Quo Vadis, ne, glaube ich halt, dass wir uns gerade gar nicht vorstellen können, was in diesem Microsoft-Universum passieren wird und auch mit Sprache, wie es das zurückkoppelt oder du es reinsprichst. Weil ich schreibe alle meine Prompts, wenn ich alleine im Büro bin oder bei mir zu Hause, alle mit Sprache gebe ich sie ein. Okay. Wenn jemand neben mir sitzt, mache ich es nicht. Ganz lustig, ne? Aber deswegen, ich glaube, diese ganzen Themen sind relativ krass und insofern, wir wissen es auch nicht. Aber wie es gute alte Tradition ist in diesem Podcast, Arthur, du kannst das ja nochmal den Ball aufnehmen und jetzt nochmal richtig Glaskugel schauen zum Schluss. Was denkst du, was wird aus Power BI werden, was wird aus Microsoft werden? Das gönnen wir uns jetzt mal. Und dann hole ich in 5 Jahren die Folge wieder raus und sage, Arthur, weißt du noch?
Ja, also ich kann da nur sagen, Power BI ist kein Dashboard-Tool oder kein Import-Tool, Aufbereitungstool im ersten Sinne, sondern es ist ja ein Tool, um Datenmengen nutzbar zu machen. Und wir sollten uns immer an diesen Zweck erinnern. Wenn da etwas kommt, was das besser beherrschbar macht, jetzt haben wir viel über KI gesprochen, irgendwie kein Podcast ohne KI, und das ist aber auch einfach so, wenn dadurch Daten besser beherrschbar werden, dann kommt eine neue Oberfläche, die das auch ablöst. Also ich glaube auch, aus anderen Gründen, Power BI wird nicht das letzte Tool sein, was ich mache, insgesamt im professionellen Leben. Ich glaube, es wird noch eine Zeit lang einfach noch diese Nische geben, irgendwie zu persistieren, bestimmte Daten als Produkt immer noch zu haben. Aber eben, wir sollten uns davon lösen, dass irgendwie Dashboards ein Selbstzweck sind. Das sind sie nicht.
Ja. Hervorragend. Kauft unser Buch, geht auf unsere Webseite, kommt zu unseren Veranstaltungen. Wir gehen auch wieder on Tour. Das wird alles ganz hervorragend. Bis denn. Ciao. Ciao.